Guten Morgen, es ist Samstag, der 29. November 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer neue, die nämlich um den wirklich allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Damit und mit Freuden wende ich mich unserer heutigen Runde zu. Aus Hamburg zum ersten Mal dabei, der Entertainer und Ex-Friseur von Markus Lanz, K-Ray, und aus Österreich die Schutzheilige des Nachrichtenentertainments, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo.
Hallihallo aus Hamburg.
Ihr beide seid ja alte Schlachtschiffe, junge alte Schlachtschiffe der etablierten Branche. Und da muss ich jetzt einfach erfahren, also euren Tipp, wer jetzt wohl als nächstes kippen wird. Ihr habt es ja bestimmt mitgekommen, der eine, der große, der sogenannte Pop-Titan himself, Dieter Bohlen nämlich, der war auf der dunklen Seite, bei uns quasi, beim Goldnazi, wie er zuletzt genannt wurde, Dominik Kettner, einem Goldhändler, der auch politische Videos auf YouTube mit sehr großem Erfolg vertreibt. Und ließ sich von Dominik Kettner über die politische Lage interviewen, nahm kein Blatt vor den Mund und das hat in den Altmedien ordentlich Krawall gegeben. Beim ZDF, so hört man, gab es Notkonferenzen, man überlegte sich, kann man mit dem Mann überhaupt noch arbeiten? Und das soll wahrscheinlich irgendwie weitergehen. Also die haben da schon durchscheinen lassen, dass sie weiterreden. Das ist ja ein Ding gewesen. Kippen jetzt mehrere? Und wenn ja, wie viele? Und vor allem wer als nächstes? Also welcher große Name, der bisher sich nicht getraut hat, eurer Meinung nach kippt, Milena? Du hast noch ein bisschen Zeit, K-Ray, dir da einen zu überlegen. Milena muss als Erste. Oder ja, überhaupt keiner, ich weiß nicht.
Im Übrigen soll sich RTL überlegen, ob sie weiter mit Bohlen zusammenarbeiten. Nicht ZDF, nur ganz kurz so am Rande.
ZDF. Nein, ZDF auch. Ich hörte es aus dem ZDF, aus intern.
Die bei machen RTL, ja gar nichts mit Bohlen, aber gut.
Ja, regelmäßig mal irgendwie so als Stargast oder so.
Ja, weiß nicht. Wer ist der Nächste?
Gibt es einen Nächsten? Oder ist jetzt Kippzeit?
Ja, also Nena hat lang nichts mehr gesagt. Ja, die sind dann alle recht still, wenn das dann einmal passiert ist, ja. Und die anderen lernen natürlich. Ich habe keine Ahnung, ob, also Campino wird es nicht sein. Der hat noch, der quält sich noch aus seinem Frack, den er damals bei König Charles angehabt hat.
Stimmt.
Der hat sich, glaube ich, in die Haut gefressen, der Frack. Ja, wer könnte das sein? Carrie, hast du eine Ahnung? Ich stehe also gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Also ich bin auch krampfhaft am Überlegen, wer es sein könnte, weil es schlagen sich ja dann eben auch die Verdächtigen, von denen man vielleicht glauben könnte, sie könnten es mal werden, schlagen sich ja dann auch auf die andere Seite, um es dann doch nicht sein zu werden, zu wollen.
Echt? Wer schlug sich?
Naja, also mir fällt mir jetzt auch niemand ein, aber wenn jemand, also die Leute, nein, pass auf, die Leute, die jetzt denken, oh, der Nächste könnte ich sein, bevor der Verdacht aufkommt, schlagen die sich doch rüber. Okay. Aber ich finde es ja viel interessanter, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass ich so einen kleinen Schlagabtausch bei Twitter habe mit dem Verfasser dieses Artikels, mit Herrn Beisen.
Oh, das ist ja Micky Beisenherz, muss man auch für unsere nicht Mainstream-Affinen sagen. Das ist so eine Galionsfigur der Öffentlich-Rechtlichen.
Galionsfigur.
Naja, ein bisschen übertrieben. Da ist das gestörter Empörling.
Ja, oder so, ja. Nee, worüber?
Ja, weil ich hatte bei Twitter gepostet, Bohlen ist ein Original, Beisenherz die Fußnote, die sich für die Schrift hält. Ja, und das hat ihm nicht gefallen. Also. Wir sind uns mehrere Mal begegnet, da kannst du sehen, mit welchen Mitteln dieser Mensch Leute auch arbeiten. Wir sind uns mehrere Mal begegnet und er hat sogar ein Bild von mir gemalt mal. Ich weiß, dass er immer meine Gags oder fand meine Art zu arbeiten immer lustig. Und dann hat er geschrieben, ich für meinen Teil fand es hilfreich, dass im Namen K-Way Kunst das Wort Kunst angeführt wurde. Das war für mich sehr hilfreich. Mhm. Worauf ich ihm geschrieben habe, du weißt doch, dass ich Künstler bin, wir sind uns doch begegnet. Also Ende vom Lied ist, mein letzter Satz an ihn ist, und ich hoffe, damit habe ich ihn versenkt, der letzte Satz ist, ich glaube, du hast kein Rückgrat. Ich glaube, du wirst nur noch von deinem Rollkragenpullover zusammengehalten.
Der sein Markenzeichen ist, muss man auch wissen. Man sieht ihn dann immer sitzen mit einem Rollkragenpullover und echt extra langem Hals. Und also wird der Mann es wohl dann nicht sein. Mickey Beisenherz durfte wohl nicht demnächst bei Dominik Kettner
auftauchen. Ja, Joko und Lars sind es auch nicht. Also Joko und Lars werden es sehr wahrscheinlich auch nicht sein. Caroline Kebekus wohl auch nicht.
Ja, okay, jetzt weichst du aus. Also das ist klar. Das sind ist in Ordnung. Also ist wahrscheinlich auch das Seriöseste, keinen zu benennen. Ich
Hast
hoffe
du einen,
ja,
Paul?
Nein, ich hoffe. Ich würde ja jemanden benennen, aber mir fällt tatsächlich keiner mehr ein. Werden ja alle eliminiert.
Doch. Das noch sein? Es gibt ja noch einen, der ist ja schon halb gefallen, in Anführungsstrichen. Harald Schmidt, der hat sich ja schon beim Sommerfest der Weltwoche mit Alice, dem Teufel himself, Weidel abbildigten lassen, also aus Sicht der Mainstream-Presse, und hat dabei breit gegrinst. Also dem traue ich zu, dass er da irgendwo auftaucht. Nicht?
Doch, ja, das ist schon sehr clever. Aber die Wahl ist auch richtig. Also die Idee ist gut, aber...
Wir werden sehen.
Aber wo findet der denn statt? Der findet ja nicht, den kannst du doch nichts wegnehmen. Außer seinem Geist. Und den behält er für sich. Seine Eloquenz.
Eben. Mal sehen, was passiert. Also lassen wir uns überraschen. Mal gucken. Vielleicht arbeiten ja Kräfte daran, dass irgendwie oder so... Vera Heiter, was wir vor uns haben, ist erstmal nicht so heiter. Denn noch immer sprechen östlich von uns die Waffen, und zwar reichlich. Noch immer sterben Menschen im russisch-ukrainischen Krieg. Und wir hören, dass es dort Friedenspläne gibt, die weit vorangeschritten seien. Die USA unter Trump und Wladimir Putin verhandeln wohl in mehreren Stellvertretersituationen miteinander. Und während sie das tun und in der EU sich schon mal die Empörung Luft macht darüber, dass das überhaupt so ist, ohne wesentliches Zutun der Europäer, da gibt es kräftig Leaks aus diesen Verhandlungen. TKP schreibt, liegen die Briten interner, um Frieden zu sabotieren. Bloomberg veröffentlichte angebliche Gesprächsprotokolle zwischen den Unterhändlern, vor allem Steve Witkoff und Chefberater Juri Uschakow. Melina, die Frage ist relativ rhetorisch. Auf jeden Fall funktioniert es ja. Es kommen interne raus. Man regt sich kräftig auf. Der Vorwurf lautet, die Russen diktieren jetzt die Bedingungen und die Amerikaner reichen es nur weiter. Und gleichzeitig regt sich die EU-Außenbeauftragte Frau Kallas, also die Brüsseler Version von Annalena Baerbock, auf. Man müsse nun den Druck auf Russland erhöhen durch noch mehr Sanktionen.
Sanktionen?
Die gut funktionierenden Sanktionen.
Ja, damit wir wären beim 20. Sanktionspaket, wenn das nächste käme. Ja.
Ja.
Aber als ich von diesem Leak gehört habe, es war auch mein erster Gedanke, wer will hier stören? Ja, das war ganz klar. Ich meine, Witkoff als Agenten Putins darzustellen, das ist schon absurd auch. Ich meine, es ist ja auch klar, dass sich die USA, wenn sie einen Friedensplan vorlegen, auch an russischen Interessen orientieren müssen. Sonst hat so ein Vorschlag ja wenig Sinn. Ja. Und die Europäer, die erzählen ja seit Jahren, und gerade die Deutschen, der Krieg ist ganz schnell beendet, wenn Putin aufhört. Punkt. Also das kann man machen, wenn man keinen Frieden will, macht das Sinn, ja. Ich fand das ganz interessant, dass der Autor bei TKP da geschrieben hat, dass er die Briten dahinter vermutet. Das ist durchaus nicht unplausibel, ja. Wir erinnern uns, es war ja auch der britische Ex-Premier Boris Johnson, der die Friedensgespräche in Istanbul 2022 relativ bald nach Beginn dieses Krieges torpediert hat. Und laut dem britischen Guardian bekam Johnson dafür eine Spende von 1 Million Pfund von dem Rüstungsunternehmer Christopher Harborn. Ja? Also die Waffenlobby hat möglicherweise ein gewisses Interesse, dass dieser Krieg nicht so schnell beendet wird. Und aber die EU und Deutschland, die empören sich, das hast du gerade ganz richtig gesagt, und die haben auch im Momentan überhaupt kein Interesse, dass dieser Krieg sich in Luft auflöst. Also diese Woche wird ja heftigst getrommelt für die allgemeine Wehrpflicht. Das ungeschönte Gesicht der Waffenlobby, Frau Strack-Zimmermann, will ja jetzt auch Frauen mustern. Ja, also ja. Frauen müssen gemustert werden. Der Präsident des Zentralrats der Jugend in Deutschland.
Frauen mustern mache ich ja auch gerne.
Ja, ja. Der findet, du sagst dann auch, ne? Wie nennt man das, wenn man wer fähig ist? Du fähig, du nicht, oder? Du untauglich. Hm? Das so machst du das auch.
Das ist jetzt hart. Das ist sexistisch, Melina. So formuliere ich das nicht.
Nein, in deinem Kopf ganz sicher, ja.
Unterstellung, naja, kannst du nicht beweisen. Also,
um mal beim Thema zu bleiben, der Präsident des Zentralrats der Juden möchte auch, dass Juden für Deutschland kämpfen, also die sollen sich auch mustern lassen. Es laufen ja noch viel mehr Vorbereitungen. Gerade werden Unternehmen angeschrieben, die der Aufrüstung dienen könnten, ja. Und eines der absurdesten Wörter, das rennt ja jetzt gerade durch Presse und überall durch die Netze, Friedensangst. Das ist ja auch so genial, ne? Also das ist ja auch verwirrend. Und Verwirrung gehört zu Propaganda, weil was macht Friedensangst? Hilfe, Hilfe, es könnte Frieden kommen. Was ist das für ein Quatsch, ja? Aber was irgendwie so keiner so bedenkt, und das weiß eigentlich jeder, wenn es jemals zu einem Krieg kommt, dann wird Europa in Schutt und Asche gelegt. Die USA werden da nicht eingreifen, außer sie werden direkt nuklear bedroht. Mhm. Also das ganze Schlachtfeld wird sich bei uns abspielen.
Das ist wohl so. Und ich muss ja sagen, wenn ich dieses Gesamtstück anschaue, dann wirkt es eigentlich so, als ob es jemand wie Kay Ray geschrieben hätte, ehrlich gesagt, dieses Stück. Also da regen sich die Europäer darüber auf, dass Frieden kommen könnte, sind vollkommen empört. Strack-Zimmermann verlangt die Frauenmusterung. Der Zentralrat der Juden verlangt, dass Juden sich auch mustern lassen sollen, sagt gleichzeitig, aber natürlich dürfe gar kein Jude gezwungen werden zum Dienst an der Waffe. Und es wird im Spannungsfall darauf hingewiesen, dass wenn man irgendwann entdeckt haben sollte, dass man als Mann eigentlich ein Mädchen ist und sich deswegen hat umschreiben lassen beim Standesamt, dann gilt das nur, wenn das 2 Monate vor Erklärung des Spannungsfalls war, weil ansonsten ist man wieder ein Junge. Kay Ray, gibst du, das stammt alles von dir, weil die ganze Nummer, es kann nur eine Situation sein.
Es ist alles tatsächlich wirklich unglaublich, aber es passt doch total in die Zeit. Weil, also ich bezeichne mich ja gerne, oder Mann bezeichnet mich als ewig gestrig, und ich bin wirklich lieber ewig gestrig als ewig morgig, weil gestern hattest du noch irgendwelche Leitplanken, an denen du dich festhalten konntest. Du hattest zum Beispiel den Wehrdienst, wo ich, also ich, aus meiner Sicht heraus, ich hätte den einfach nicht abgeschafft. Ich hätte den belassen, dann hätten wir eine Diskussion heute weniger. Natürlich bin ich gegen das Selbstbestimmungsgesetz in der Form, wie es jetzt gerade stattfindet. Und man merkt ja auch, wie skurril dieses Gesetz gestaltet ist. Wenn man eben im Ernstfall, wenn irgendwo Krieg ist, dann darfst du die Waffe doch wieder nehmen. Und
ja, musst sogar, ne?
Also, ja, du musst, du ja. musst. Ja, und was Frau Strack-Zimmermann betrifft und überhaupt diese ganze Kriegskeiferei, ich bin ja tatsächlich ein Zweifler, und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Menschen so sind. Aber irgendwie gucken wir zusehends in diese Katastrophe. Der Krieg wird immer mehr, der wird immer mehr und der wird immer länger und wird immer länger. Es werden immer mehr Menschen sterben. Und dann eine Frau, ich meine, die so aussieht, wie sie handelt. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Frau Strack-Zimmermann gar nicht, die hat ja so schlechte Laune, dass es für eine Frau gar nicht reicht. Ich glaube, Frau Strack-Zimmermann sind 2 Frauen, und zwar Agnes Zimmermann und Marie Strack. Oder vielleicht sind es ja sogar 3. Sie steckt ja vielleicht auch im falschen Körper, wenn man so Bilder sieht von dem Tübinger
Ganz Bürgermeister. Sicher.
Wie heißt der noch?
Bruce Palmer.
Palmer.
Herr Palmer, guck dir mal Bilder an. Das ist eine grassierende Ähnlichkeit. Ich glaube, das könnte vielleicht sein, dass das Frau Strack-Zimmermann. Ich weiß es nicht.
Ein Crossdresser, meinst du?
Ja, genau. Es wird ja auch behauptet, dass Michael Jackson Latoya, dass das eine Person war. Das könnte ja dann genauso sein. Frau Strack-Zimmermann regiert heimlich.
Das ergibt alles Sinn, weil ich habe von dir den schönen Satz gehört, Kay Ray. Jede Schwuchtel, die Aufmerksamkeit braucht, klebt sich falsche Wimpern an und möchte Travestie machen.
Ja, das stimmt. Ich habe lange gebraucht, um diesem Image zu entkommen. Das war nicht einfach. Aber nochmal ganz im Ernst. Ich singe jetzt abends immer ein Lied von Jan Song King. Das ist ein sächsischer Liedermacher, der tolle Lieder schreibt. Und da kommen so Sätze drin vor: Ist Frieden das, was nach der großen Katastrophe kommt? Die Ruhe des Soldatenfriedhofs final herbeigebombt. Solange die Menschen glauben an den letzten großen Sieg, bleibt Frieden nur die Zwischenspanne bis zum nächsten Krieg. Mir bleibt die Hoffnung, dieses Mal kommt's anders, als ihr denkt, dass niemand mehr so trottlich ist und euch sein Leben schenkt. Die hohlen Phrasen fruchten nicht, und ja, wir werden sehen, der Russe wird nicht kommen, aber ihr werdet gehen. Und immer wenn ich dieses Lied singe, dann habe ich singe das tatsächlich, und ich glaube, dass so spricht es auch aus vielen Leuten, vielen Bürgern in diesem Land. Immer wenn ich dieses Lied singe, dann denke ich an einen Tag, ja, so ist es, der Russe wird nicht kommen und ihr werdet gehen, und so sollte es sein, dann haben wir wieder Ruhe. Ihr seid ja auch für die ganze Misere mitverantwortlich, ihr ganzen Politiker. Aber an einem anderen Tag denke ich eben, dass es genau andersrum ist. Hm. Weil so viele verschiedene Mächte und Kräfte ihre Finger drin haben. Wie seht ihr es denn? Das würde mich mal interessieren.
Ja, in der Tat. Milena, gebe ich gerne weiter an dich. Prognosen, die die Zukunft betreffen und deswegen unmöglich sind, gebe ich immer gerne ab.
Naja, also ich meine Prognose, dass dieser Krieg womöglich mal bald in einem Art von Waffenstillstand endet, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Vor allem, wenn ich lese, dass jetzt Korruptionsermittler in der Ukraine, mhm, ja, das Büro von Andrei Jermak, der rechten Hand von Selenskyj, durchsucht haben, ja. Mhm. Einer der einflussreichsten Männer des Landes. Und wir wissen ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, da ist gerade ein großer Energiekorruptionsskandal. Da geht es um mindestens 100 Millionen Dollar. Und diese Korruptionsermittlungsbehörde ist ja auch durchaus von den USA mit eingesetzt worden damals. Das ist diese Korruptionsermittlungsbehörde, die nicht unter Selenskyj arbeitet, sondern unabhängig. Er hatte ja mal versucht, sie einzunorden. Das gab große Demonstrationen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner genug in der Hand haben gegen Selenskyj, um ihn zum Beispiel in die Spur zu bringen, wo er halt ihrer Ansicht nach laufen muss. Also insofern, ja, ist natürlich auch irgendeine Prognose, ohne irgendwas zu wissen.
Was mir dann natürlich Angst bereitet, ist, dass die Europäer in ihrem Kriegswahn, die sind ja wie so ein kleiner Dackel, so ein kleiner Pinscher, der sich festgebissen hat, dann werden die nicht Ruhe geben.
Also, eben, genau, das ist der Punkt.
Das ist schon richtig. Die werden nicht Ruhe geben, aber das ist dieser kleine Pinscher, verstehst du? Nee, der kann dir ans Bein pinkeln, aber der kommt nicht an die Kehle.
Weiß ich nicht.
Nein, meine Befürchtung ist tatsächlich auch, dass, also mal denkt man mal ganz grob nach vorne. Meine Befürchtung ist tatsächlich auch, wenn es von irgendeiner Seite zu einer Beruhigung kommt, sind die Europäer die diesen nächsten Krieg auslösen.
Ja, genau das wollen sie ja. Das ist der Punkt und das wird die entscheidende Frage sein. Egal, ob die nun den Krieg in der Ukraine haben oder nicht. Ne? Die Wahnsinnigen um Uschi von der Lügen werden halt irgendwie zusammen fabulieren. Der Sender Gleiwitz und was weiß ich, was wird dann eben ein Internetknoten in Frankfurt sein? Dann erfahren wir eines Morgens von Boris Kriegspristorius, der Russe hat das Internet lahmgelegt, das müssen sie uns jetzt glauben. Wer das hinterfragt, der ist Defetist, der versetzt die Wehrkraft. Jetzt müssen wir uns wehren. Also ich fürchte auch, die brauchen für ihren Irrsinn gar nicht, die Ukraine.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Europa ohne die Amerikaner, ohne die Unterstützung der USA in einen Krieg zieht, in einen großen Krieg, gerade gegen Russland. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Sagen wir mal so, solange ein Trump dort regiert, kann ich es mir nicht vorstellen. Aber wir wissen ja auch nicht, wie lange Trump regiert. Also ich meine, wir wissen schon, wann das Trump ein Ablaufdatum hat. Der ist schon seine zweite Amtszeit. Ja. Und wir wissen nicht, wer danach kommt.
Ich wollte nicht ins Wort fallen.
Nee, okay. Alles gut.
Bei dem, was Europa dem Ausland antut, außenpolitisch, also mit ihrer Wertepolitik und ihrer über Hypermoral, was ja dann doch mehr mein Thema ist, wundere ich mich über gar nichts mehr.
Ja.
Wer im Ausland alles, also welche Länder gemaßregelt zurechtgewiesen wird und es werden sogar den Chinesen Sanktionen angedroht, als wenn die das wirken würden. Also ich glaube schon, dass die Europäer ein bisschen größenwahnsinnig sind. Die haben
sich festgebissen
wie so eine gendernde Kindergärtnerin, die da meint, dass sie rettet die Welt.
Ja, aber tatsächlich interessiert es die Chinesen nicht großartig, ja, wenn die Deutschen sowas sagen oder die Europäer sowas sagen. Und das ist, glaube ich, das große Problem eher für die Europäer. Dieser Größenwahn, der existiert, interessiert aber niemanden in der ganzen Welt nicht. Also die Welt lacht über Deutschland oder findet Deutschland richtig doof, ja, wie die Amerikaner auch. Die Amerikaner finden Deutschland inzwischen auch doof. Vor allem, wenn sie, die hören ja zu, ja. Also die haben, jetzt hat Kiesewetter bei Lanz, da ging es um die Korruption in der Ukraine und das hat er dann verglichen mit einer angeblichen Korruption von Trump und seinem Familienunternehmen. Also er hat es quasi gleichgesetzt. Ja? Das war selbst Lanz zu viel. Das will schon was heißen. Ne? Also das kriegen die ja alles mit. Und die, sagen wir mal so, die USA haben ja jetzt auch beschlossen, dass ihre Botschafter in Europa aufpassen sollen, was in Sachen Migration passiert und das alles mal schön aufschreiben und eventuell sogar dann protestieren. Ja? Also die Amerikaner beobachten ganz genau, was hier passiert. Aber ich glaube, dass die Sympathien für Europa und gerade für Deutschland extrem geschwunden sind. Wir haben bald gar keine Freunde mehr. Also die Russen waren auch mal sehr deutsch-freundlich. Sind sie jetzt auch nicht mehr. Die Amerikaner sind es auch nicht mehr. Ich frage mich, wo sind unsere Freunde
demnächst? Die zweite Preradovic'sche Regel in diesem Podcast besagt, wenn Milena mal optimistisch ist, dann soll man schnell das Thema wechseln, weil sonst es kann nicht mehr besser werden. werden. Das nehme ich deswegen und sage, gut, mögest du recht haben, Milena, ich sehe es da eher wie Kay Ray und bin tatsächlich etwas pessimistisch, was das Ergebnis angeht. Aber bevor wir das erfahren, da geht die Show im Inland kräftig weiter, denn Bundesfritz, der ballert gerade Tweets raus und Posts aller möglichen, auf allen möglichen Kanälen und erklärt dort, wir machen Tempo für eine umfassende Rente. Jetzt ist alles gelöst, jetzt kommt die Rentenreform, die Staubremse ist gelöst und wir alle wissen nach der ersten Fritzschen-Regel, wenn er was er sagt, das ist immer das Gegenteil von dem, was tatsächlich passiert. Passiert ist, dass die noch Bundesregierungskoalitionäre aus SPD und CDU, also aus der regierenden Einheitsblockpartei, mit sich selbst in der Nacht Pizza gegessen haben. Ganz volksnah sollte das wohl wirken. Die Axel Springer-Blätter verbreiteten Fotos von Bodyguards, die Pizzakartons ins Kanzleramt schleppten. Und am Freitag früh, da trat man vor die Presse, um zu verkünden, dass man eigentlich nichts zu verkünden hat, aber dass das jetzt der Durchbruch gewesen sei. Markus Söder war mit dabei, Antifa Lars und Fritz BlackRock. Und sie erklärten, nun sei man sich einig beim großen Problemthema Rente. Problemthema deshalb, weil junge Abgeordnete der CDU es gewagt haben zu erklären, dass die Pläne der SPD für eine Rente, für die Gleichbleibung des Rentensatzes, die seien nicht zukunftsfähig. Man müsse etwas verändern, weil die Rentenlast nicht tragbar sei und vor allem das Rentenkonzept nicht mehr funktioniere. Es müsse modernisiert werden. Geeinigt hat man sich, Milena, auf gar nichts. Also man hat sich geeinigt, dass man sich später einigen möchte. Wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Also gibt es einen Arbeitskreis, ganz bald eine Kommission, die, Zitat, keine Denkverbote haben soll. Bis dahin aber bleibt alles beim Alten, also bei dem, was die junge CDU-Generation dort eigentlich abgelehnt hat. Und dass man das trotzdem damit durch den Bundestag bekomme, da ist Fritz BlackRock zuversichtlich. Obwohl er es auch sagt, man weiß es nicht. Also.
Ja, vor allem aber die Junge Union sagt, es gibt keine Einigung.
Ja.
Das ist ganz interessant. Die haben gleich gesagt, Moment mal hier, wir haben uns auf gar nichts geeinigt. Wir sind immer noch dagegen. Gut, und wenn die 18 Junge Unionsabgeordnete dann dagegen abstimmen, dann ist das Ding geplatzt. Ja, es gibt nichts Neues, aber es wird natürlich den großen Wurf geben.
Natürlich.
Irgendwann mal, ja. Und die Rentenkommission, also dieser Arbeitskreis, soll ja schon Mitte nächsten Jahres Ergebnisse haben.
Rasant.
Ne? So, juhu. Aber ich meine, das wird eh schwierig. Die Rente ist ja tot und das ist sie ja schon lange. Ich meine, schon Adenauer wusste, dass dieses System mal zusammenbrechen wird. Und jeder, der danach kam, hat es dem Nächsten überlassen.
Mhm. Ja.
Und ganz interessant, Julius Böhm von News hat sich auch mit dem Thema beschäftigt und schreibt auf X, dass das Rentenpaket auch vorsieht, die Rente mit der Belastung weiterer Einkunftsarten zu stützen. Also will heißen, Sozialabgaben auf Kapitalerträge, ne, die sich der Bürger von bereits versteuertem Geld dann so aufgebaut hat, rechte Tasche, linke Tasche Prinzip. Und auch ganz schön, das ist ein alter Habeck-Vorschlag, ja. Und als Habeck das damals vorgeschlagen hat, da hat Jens Spahn damals gesagt, der Vorschlag würde Leistungsbereitschaft ersticken und die Wirtschaft abwürgen. Ja, genau das wird jetzt passieren, Herr Spahn.
Ja, das ist ja das Übliche, dass Merz die Wahlversprechen von Habeck umsetzt, das kennen wir ja schon.
Ja, genau. Klimaneutralität und all so ein Scheiß.
So. Neu ist allerdings, finde ich, Kay-Ray, wie das Publikum so reagiert. Weil jetzt ist ja Bärbel Baas, also das ist, wenn das nach deiner Theorie von Strack-Zimmermann, wäre Baas die Entsprechung von Lars Klingbock, weil ich kann die beiden äußerlich nicht auseinanderhalten. Die ist aufgetreten beim Arbeitgebertag. Das ist also die Versammlung der Klaköre des Regimes. Da sitzen also immer irgendwelche wichtigen Vorstände und klatschenartig zu Vortragen, zu irgendwelchen Geschichten, die dort das Regime vorträgt. Dieses Mal allerdings, beim Arbeitgebertag 2025, war Baas als Ministerin dort, um ihre Rentenpläne vorzustellen und erklärte dann, dass die ganzen Maßnahmen, die mehr kosten, nicht schlimm seien, weil die würden ja nicht von den Beitragszahlern, von den Mitarbeitern getragen werden, sondern das wird man aus Steuermitteln zahlen. Und da lachten dann alle Arbeitgeber, weil sie verstanden haben, was Baas da sagte. Und Baas kam völlig aus dem Konzept. Also damit hatte die überhaupt gar nicht gerechnet. Also sie war völlig überfahren, stotterte rum, fing mehrfach verschiedene Sätze an. Man sah aus meiner Sicht zum ersten Mal, dass selbst diese eigentlich geübten Klaköre da offensichtlich aus der Rolle fallen und so ein bisschen entgleitet denen die Show, hat man das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, also ich war total erstaunt natürlich über die Reaktion von ihr, weil die war ja wirklich völlig, völlig total raus. Und wenn ich Reden schwinge, dann muss ich auch mal mit dem Zwischenruf rechnen oder so. Also dass die so dermaßen da raus war, Das hat mich schon schockiert. Aber ich meine, dieses Argument, was sie gebracht hat, dass es ja den Steuerzahler gar nicht belastet, da hat irgendjemand bei Twitter geschrieben, dass das nennt man Habecktomie, glaube ich.
Nee, Habecknomics. Habecknomics,
das war doch auch schön. Habecknomics. Ja, also, aber hat der Fokus das nicht versucht, schon wieder seinen Leuten zu erklären? Das ist doch auch immer so. Der Fokus hat doch dann versucht, das ist ja auch immer interessant. Ich habe gerade einen Krach irgendwie mit meinem Pianisten so ein bisschen, weil der sagt, du immer mit deinen Meinungen und du liest die falschen Zeitungen, naja, das übliche Gedöns. Und mir ist dann aufgeregt, ich habe ihm dann gesagt, du kannst ja gerne mal die anderen Zeitungen lesen, da wird dir immer alles erklärt, als wenn wir ein bisschen blöd sind. Und der Fokus hat das ja dann eingeordnet.
Ja, der Fokus hat eingeordnet und hat erklärt, dass sie ja eigentlich recht habe. Also dass die arme Frau Baas, die da ausgelacht wurde, sie hat ja eigentlich recht und hat dann irgendwie versucht, daraus zu flüchten, dass das formal juristisch korrekt sei, weil natürlich, wenn das aus den Steuermitteln kommt, das nicht unmittelbar aus dem kommt, was wegen Sozialabgaben vom Lohn abgezogen wird, dass natürlich aber auch Steuer vom Lohn abgezogen werden in Deutschland. Ja, das haben sie eigentlich mal so beiseite gelassen. Also Habeck-Comics am Hochreck.
Ja, genau. Ich meine,
ja, Milena?
Ja, ich meine, dem Bürger ist es ja völlig egal, was da wegkommt von seinem Lohnzettel. Ja? Der guckt drauf und guckt, was netto ist. Ja? Und insofern, das ist wirklich zum Piepen. Das erinnert auch so ein bisschen an Julia Klöckner. Die hat 2015 geschrieben, dass der Steuerzahler nicht für die Flüchtlinge aufkommen muss, weil der Bund so gut gewirtschaftet hätte. Ja? Auch ein Satz, der den Realitätscheck am Ende nicht überstanden hat. Ja?
Aber ich muss euch ehrlich sagen, ja.
Ja.
Nee. Ich hau immer rein, ich möchte das
bitte
gar nicht.
Bitte, ich bestehe drauf.
Also ich frage mich, woher das einfach kommt, dieses, weil das genauso ist es ja richtig. Du guckst anschließend auf deinen Lohnzettel und denkst, es ist viel weniger. Die Probleme sind ja eigentlich benannt. Wir können das Rentensystem, das kommt ja jedes Jahr wieder, die Diskussion um die Renten. Das ist genau wie die Diskussion um Zecken im Wald und wie grille ich richtig. Jedes Jahr hast du den gleichen Mist wieder auf dem Tisch. Und jedes Jahr diskutieren wir darüber, dass Milliarden, so wie jetzt, für den Regenwald in Brasilien ausgegeben werden oder für Radwege in Peru. Und dass unsere Migranten und unser Sozialsystem zu viel Geld verbraucht und wir damit sowieso nicht in den Rententopf einzahlen können. Also das ganze System stimmt doch nicht. Und ich frage mich, warum eigentlich immer wieder aufs Neue dass der gleiche Unsinn beschrieben wird, aber eben nicht an die Wurzel des Übels gegangen ist. Es werden immer nur diese Symptome bekommen.
Ja, das hat man sich ja jetzt versprochen, hat erklärt, es gäbe dann keine Denkverbote bei dieser kommenden Expertenkommission, deren Besetzung man schon beschlossen hat. Das hat Merz dann auch ausführlich vorgetragen, wer da der Stellvertreter wird und woher dann die Mitglieder kommen. Und am Ende eigentlich zum Einschlafen dieser Auftritt gewesen, aber, abgesehen von Söder. Ja, bitte.
Aber dieses Linksgrüne, dieses ganze Bündnis, diese ganzen Parteien ist ein wandelndes Denkverbot. Der ganze Zeitvergeist, wie er momentan ist, ist ein wandelndes Denkverbot, zumindest nur in verschiedene Richtungen. Ich bin neulich in einem Theater gewesen, das war ein sozioökologisches, was weiß ich, Zentrum. Das ist ein Theater, in dem ich seit 20 Jahren auftrete. Da hat dieser linke Zeitgeist jetzt auch Einzug gehalten.
Jetzt erst.
Also wohl schon länger. Aber da kannst du da gar nicht mehr frei denken. Ich bin in die Garderobe gegangen, da hing ein Zettel, wie man richtig lüftet. Dann bin ich in die Küche gegangen, in das Badezimmer gegangen, da hing ein Zettel, wie man sich richtig die Hände wäscht. Dann bin ich auf dem Weg zum Theater, du gehst aus der Garderobe ins Theater, da hängt ein großes Plakat, da steht drauf, gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus. Und falls jemand Probleme hat, es gibt hier auch einen Awareness-Beauftragten, an den ihr euch gerne anonym wenden könnt.
Die sind ganz wichtig, ja, das stimmt.
Und dann war ich irgendwann nach der Show auf der Herrentoilette, auf der öffentlichen Toilette, da stand über dem linken Pissoir, Nein heißt Nein und rechts Stand, respektiert euch alle. Und dann habe ich gedacht, das ist alles so belehrend, das ist so eine Belehrungsanstalt, die übrigens vom Staat unterstützt wird. Natürlich, die kriegen ja Gelder vom Staat und zwar von denen, die an der Regierung sind. Und dann soll ich denen glauben, dass sie sagen, bei Diskussionen über die Rente oder über Gelder für Brasilien, da gibt es keine Denkverbote. Ich glaube das einfach nicht mehr. Es ist,
Ja. Du bist ja wahrscheinlich auch kein CDU-Wähler. Also man, um sowas glauben zu können, muss man CDU-Wähler sein. Entschuldigung, Milena.
Ja, ich habe noch einen Gedanken zu dieser Rentengeschichte. Was mir nämlich aufgefallen ist, was auch jetzt hier gemacht wird, das ist im Grunde die Spaltung der Generationen. Also es werden die Generationen aufeinander gehetzt. Ja? Also die bösen Boomer, ja, die jetzt die ganze Rente verbrauchen und die haben einfach keine Kinder gemacht, die Deppen. Ja, die mussten halt so viel arbeiten. Ja? Außerdem gab es dann plötzlich die Antibabypille. Das vergisst man ja schnell, warum plötzlich weniger Kinder kamen. Aber es fällt mir auf, das wird schon seit einigen Jahren immer weiter betrieben. Also Alte sollen aus ihren großen Häusern und Wohnungen, die sie ja gar nicht verdient haben, raus und das den Bedürftigen geben und Alte sollen nicht mehr Auto fahren und so weiter. Also es wird schon ein Bashing betrieben im Grunde gegen die Generation, die sich ja in den letzten Jahren als die kritischste Generation gegenüber der Regierung und dem Staat gezeigt hat. Ja. Es sind ja, ob das bei Corona war, da waren es die Boomer, ja, die auf der Straße waren und nicht die Jungen. Also die Jungen sind eingenordet, die Jungen sind nicht das Problem. Deswegen glaube ich, wird jetzt ein bisschen auf den Boomern rumgehackt oder sie werden auf jeden Fall schon mal in eine etwas böse Ecke geschoben.
Ja, die Grünen wollen ja auch, dass die Rentner sich da noch freiwillig melden zum Militär oder um als zivile Hilfstruppe im Krieg noch ihre Fähigkeiten, hatten wir letzte Woche.
Danach ja, die kann man gleich abschießen. Am besten dann belasten Sie das rein.
Nein, ich sehe Truppenbesuche bei dir zum Beispiel, Milena. Du trittst dann also bei Truppenbesuchen an der Ostfront auf und moderierst
dann. Ich sing dann, wie Marlene.
Wir können das doch auch so machen, dass einfach wir das ganze Rentensystem abschaffen und jede Familie kriegt einen Rentner. Ich meine, das wäre doch auch was. Du musst halt eben, ab je nach Quadratmetergröße, musst du 1 bis 2 Rentner aufnehmen. Wo ich dann immer zum lieben Gott bete, also dass du nicht meine Oma erwischt, weil dann hast du gelbe Gardinen bei dir kifft.
Und im Doppelpack ja,
nein, und die singt
dazu.
Dann. Und die singt dann das Lilli Marleen vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Ich habe wirklich Bilder im Kopf.
Ja.
Die kiffende Oma.
K-Rays kiffende Oma. Wer sich früh bewirbt, bekommt K-Rays kiffende Oma. Allerdings halt nur im Doppelpack mit einem Migranten, der auch noch unterzubringen ist.
Und es wäre gut, wenn man schon gelbe Gardinen hätte.
Ja, diese ganze komische Konferenz dort von Merz und Co., die ging dann ebenso ereignislos zu Ende. Aber ich habe ganz bis zum Schluss zugehört. Und da, klassische Szene, Mikes noch offen. Und da wollte Merz, weil er ja wusste, dass die Dinger eine Millisekunde nach dem offiziellen Ende noch offen sind, hat er noch schnell was reingeschoben. Ihr habt es bestimmt nicht gehört, wenn ihr nicht ganz viel Zeit hattet und euch das reingefahren habt. Merz hat dann beendet, direkt nachdem abmoderiert wurde, mit: So, jetzt empfange ich den chilenischen Ministerpräsidenten mit militärischen Ehren. Also extra laut noch so halb zum Publikum. Und Söder antwortete ihm darauf: Tu, was du nicht lassen kannst.
Mein Gott.
Was für ein bizarrer Mist. Ja, gut.
Ja, was?
Bizarrer Mist ist also auch so ein bisschen das Stichwort, wenn es um Gießen geht. Gießen, eine Stadt in Deutschland, die wahrscheinlich die wenigsten Nicht-Gießener je wirklich bereist haben und viel über sie sagen können. Aber Gießen ist Weltzentrum der Boko Haramschen Aufregungskultur in Deutschland an diesem Wochenende, weil die Nazis aus der Hölle heraufsteigen und Gießen besetzen. So ungefähr jedenfalls gibt es ein Aktionsbündnis aus, das vom Verband der Vertriebenen und des Nationalsozialismus finanziert wird, mit einer riesigen PR-Kampagne Widerstand leisten will gegen das Gründungstreffen der neuen AfD-Jugend in Gießen. 50.000 Gegendemonstranten haben sich der Welt zufolge angekündigt, viele davon wohl gewaltbereit, um zu verhindern, dass die AfD dort eine neue Jugendorganisation gründet. Hessens Innenminister kritisierte schon vorab das Protestbündnis Widersetzen für seine Blockadeankündigung und wies darauf hin, dass man wohl seitens dieser Demonstranten eine, Zitat, parallele Rechtsvorstellung habe zu dem, was tatsächlich gelte in Deutschland. Die AfD-Mitglieder und Jung-AfD-Mitglieder wollen sich davon nicht abhalten lassen, wollen dort am Wochenende eben ihre neue Generation Deutschland, ist wohl der Titel dieser neuen Jugendorganisation, dann gründen. Und ja, alle Welt schaut, also alle Welt aus Deutschland, schaut wohl nach Gießen, Milena, um sich anzugucken, wie das wohl vonstatten geht. Das dürfte in der Tat interessant werden.
Ja, ich meine, das wird bestimmt völlig gesittet vonstatten gehen. Der Slogan heißt ja, Gießen wird brennen. Ja, also da kann man sich schon vorstellen, ja, wie das aussieht. Ich habe auch so ein hübsches Bild gesehen von dem schwarzen Block, der da anscheinend schon irgendwo aufgetaucht ist. Und da steht dann drüber, die Studentenstadt Gießen ist und bleibt bunt. Ja? Und du siehst nur diese schwarzen Verwundeten. Naja, das wird richtig Ärger geben. Es wird so ähnlich sein wie diese Demonstrationen nach dem Potsdam-Skandal. Ja? Potsdam, alles gegen rechts. Und es kommen da alle NGOs, die jemals vom Staat Geld bekommen haben, kommen dahin. Ja, ja. Das wird eine Riesenshow werden. Ja. Und schauen wir mal.
Also so sieht wirklich auch diese Seite aus, wenn man sich das anguckt. Also dieses Protestbündnis Widersetzen zum Beispiel. Ich habe mir das alles mal ein bisschen reingezogen. Da gibt es auf der Seite sogar einen Style-Guide zum Runterladen mit den Angaben, wie viel Grad man die Störerüberschriften auf den Bögen, die man druckt, dann setzen muss, welche Farbtöne das sind. Damit. Also da ist eine Agentur dahinter oder mehrere große Agenturen. Ja, inszenieren mal wieder diese Pseudo-Graswurzel-Proteste, die da ankommen. Und das ist schon irre, dass wirklich Regimearme da ganz klar zu Gewalt aufrufen, zu verbrecherischem Vorgehen. Das scheint selbst diesen hessischen Innenminister irgendwie irritiert zu haben. Das geht ja wohl eigentlich nicht. Für die scheint die Welt unterzugehen, wenn es denn gelingt, diesen Jugendverband zu gründen. Ausgegebenes Ziel sei es also, mit allen Mitteln diese Gründung zu verhindern. Und ich frage mich, was dann gewonnen ist.
Auf jeden Fall haben die der Wirtschaft oder besser gesagt den Unternehmen, den Geschäften in der Stadt schon mal einen Bärendienst erwiesen. Die machen am ersten Adventssamstag nämlich alle die Geschäfte zu. Hm. Ja, das ist ein ordentlicher Ausfall.
Ja.
Okay, ich sage ja immer, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Das ist ja mein Motto. Der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Und natürlich, ich hoffe ja nicht, dass es passiert, aber auf der anderen Seite hoffe ich es doch, weil ich habe ganz andere Bilder im Kopf. Ich habe Hamburg nach dem Gipfel im Kopf. Also wo wirklich alles zertrümmert und kleingeschlagen war bei uns in der Schanze. Mhm. Und man, also teils, also es gibt einen Teil in mir, der sich wünscht, dass sie wirklich die ganze Stadt platt machen, damit wir nicht die Amerikaner brauchen, die uns erzählen, dass die Antifa eine linksextreme Organisation ist. Mhm. Damit dann hier vielleicht auch mal jemand sagt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich meine, okay, du hast ja gesagt, Milena, die ganzen finanzierten NGOs werden da auch antanzen. Ja, auch da ist es ja wieder.
Ja, und wir wissen ja, die Antifa wird ja auch finanziert vom Staat. Ich erinnere noch sehr gut an Renate Künast, die Grüne, die völlig empört im Bundestag sagte, Menno, jetzt müssen wir dieses Demokratiegesetz endlich verabschieden. Die Antifa, ja, die weiß nie, wie sie rechnen soll, wenn sie nur von Jahr zu Jahr finanziert wird. Das ist so unfassbar.
So irgendwie geht es auf den letzten Akt zu, was diese Finanzierung und was diese Restfassade angeht. Und das ähnlich war ja auch das, was der Verband der Familienunternehmer da ausgelöst hat dieser Woche. Eigentlich ein Wirtschaftsthema, aber passt ja absolut genau zu diesen Vorgängen. Denn da hat ja besagter Verband jetzt nur mal angedeutet, dass es wohl nicht erfolgreich war, die Brandmauer gegen die AfD aufrechtzuerhalten. Das geschah kurz nachdem die Arbeitgeber es wagten zu lachen, als Lars Baas dort auftrat. Und die Reaktion auf diese Äußerung des Familienverbandes oder dieser Familienunternehmerverbandes, die war dann eindeutig. Zuerst aus Hamburg natürlich, wir wissen, roter geht's kaum, hat sich Fritz Kohler von diesem Verband losgesagt. Dann folgte Dirk Rossmann, der Drogeriekettenbesitzer, der erklärte, dass das also antidemokratisch sei, hat die Mitgliedschaft dann ganz beendet und hingeschmissen. Die Deutsche Bank kündigte direkt danach zugesagte Konferenzräume wohl für Dinge, die für irgendwelche Veranstaltungen dieses Verbandes. Und man berichtet nun, das tut Apollo News, davon, dass der Rossmann-Konkurrent DM offensichtlich empörte Reaktionen bekommt und die Kunden von DM verlangen, das Gleiche zu tun. Das sind ja ein bisschen komische Zufälle, Milena. Ne? Also da muss man jetzt kein großer Schwurbler sein, um das für konzertiert zu halten.
Ja, natürlich. Ich meine, Kampakt ist dabei. Die sind, also wenn diese, das ist diese staatsfinanzierte NGO, Kampakt. Ja? Also die,
nicht
die
mit
ist Kompakt dafür
zu verwechseln, das ist keine staatsfinanzierte NGO. Ja.
Nee. Aber ja, genau, da wird jetzt diese Hassnummer rausgeholt. Kauft nicht mehr bei Rossmann, kauft nicht mehr bei DM. Also alle haben ihre faschistischen Fantasien, die sie gerade ausleben. Aber DM, lustigerweise, hat ja gesagt, also sie haben kein Problem damit, dass der Familienverband das macht. Also sie wollten jetzt keine Dämonisierung von irgendwelchen im Bundestag vertretenen Parteien. Aber erstaunlicherweise ist DM anscheinend schon seit Monaten nicht mehr in diesem Verband. Das ist eine seltsame Meldung. Der der ich dann nachgegangen bin. Mhm. Ist anscheinend so, aber ist ja auch egal. Also Compact, also diese staatsfinanzierte NGO, ruft schon zum Boykott von DM auf. Mit folgendem Spruch: Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich nicht mehr ein, wer hier weiter mit Rechtsextremen spricht. Oh, also allein sprachlich schon eine Katastrophe, dieser Slogan, ja. Der Praktikant des Praktikanten ist anscheinend im Urlaub, ja. Also,
alle anderen sind
nicht. Aber das geht noch weiter, ja. Mittwoch hat die FAZ berichtet, und zwar über eine E-Mail, die Compact, die staatsfinanzierte NGO, an 36 Unternehmen versendet hat, die verdächtigt wurden, Mitglied des Wirtschaftsverbandes zu sein. Stell dir mal vor, du bist bist du etwa in diesem Familienunternehmerverband? Wahnsinnig, ja genau. Und Compact hat eine klare Stellungnahme gefordert, ja. Sagen dann übrigens noch, das soll jetzt keine Drohung sein. Ja? Also Drohungen fangen in Deutschland inzwischen mit Hausdurchsuchungen an. Alles davor ist keine Drohung. Oh, ja. Und du hast schon gesagt, die Deutsche Bank hat sich diesem Distanzierungsbefehl unterworfen, neben Rossmann, Vorwerk auch noch und Melitta.
Ja.
Also nur als kleiner Tipp.
Ja. Ja.
Aber ich meine, ganz kurz ein Satz noch, das kannst du doch niemanden außerhalb Deutschlands erklären. Es geht hier um Gespräche eines Unternehmerverbandes mit der größten Oppositionspartei im Bundestag. Ja.
Ja. Also, die 40% Wahlprognosen hat. Carrie, Entschuldigung.
Ja, also ich finde, wo soll das alles noch hinführen? Du kannst einfach nur hoffen, dass in Gießen bei den großen Demonstrationen sich ein Linksextremer an der zersplitterten Fensterscheibe die Finger zerschneidet und es nur einen DM-Markt gibt, der Platz verkauft. Also ich frage mich tatsächlich,
das Foto des Jahres, entschuldige, ich sehe schon so einen schwarz vermummten, der bei DM ganz heimlich an der Kasse
hat. Das erinnert mich an diesen, es gibt irgendeinen Comedian, der sich da als die Gipfelproteste waren hier in Hamburg, zwischen diese 1000 schwarzen Vermummten mit dem Schild gestellt hat, ich will nur zu Rewe einkaufen, ich wohne hier. Ich meine, aber weißt du was, ich bin ja eigentlich eben der Komiker und für lustig zuständig, aber ich frage mich immer, wo soll denn das hinführen? Ich habe vor Jahren habe ich Witze gemacht und habe gesagt, man darf bloß nichts verwechseln. Das Wort, also den Begriff AfD mit ARD, wenn du dich da versprichst, hast du die Arschkarte, oder NSA und NSU, oder Milovic und Milosevic, also wenn du falsche Worte sagst, das haben wir ja schon lange. Jetzt wird das alles immer schlimmer. Jetzt wird also gesagt, es soll damit gesprochen werden und es wird zum Boykott aufgerufen und in Gießen wird die ganze Stadt platt gemacht. Was versprechen sich die Leute denn davon? Wo soll denn das hingehen, wenn man diesen Diskurs aus dem Weg geht? Das ist ja auch ein bisschen diese Russland-Sache. Also wo soll denn das da jetzt hingehen?
Hm. Also Hass, Angst, Spaltung.
Ja.
Hilft immer denen, die regieren.
Status. Ich meine, es ist natürlich, wir lachen darüber, weil es ja auch wirklich lächerlich ist, wie erwachsene Menschen sich unterhalten. By the way, unser Politiker auch, was du vorhin gesagt hast, dass der da stolz drauf ist, dass er da mit allen Ehren irgendwo begrüßt wird. Also es ist doch so eine Fatzle Eitelkeit.
Komm, jetzt lass doch wenigstens du dem Merz die Freude, ja, wenn er schon bei Söder so abprallt.
Also ich glaube ja, dass Merz sowas einfach sagt, weil er nicht mehr weiß, was er sagen soll. Also wenn irgendein Gesprächsloch entsteht, dann wirft der Merz irgendwas rein.
Bevor eine Palme vor ihn gestellt wird.
Ja, genau.
Er kann doch auch ein bisschen lügen, das macht er doch sonst auch immer. Also warum denn nicht?
Ja, aber das...
Ich sage immer, wenn der Fritzel Merz die Brille auf der Stirn trägt, sagt er die Wahrheit. Und wenn er die Brille normal auf der Nase hat, sagt er auch die Wahrheit. Und wenn er auf dem Brillenbügel kaut, sagt er auch die Wahrheit. Nur wenn er spricht, dann spricht er.
Ja, du fragtest, wo das hinführt. Ein Beispiel dafür haben wir dieser Tage tatsächlich aus Berlin. Da ist vor wenigen Tagen etwas passiert, das eigentlich niemand überrascht, der das schon kennt, aber bei allen anderen doch mal wieder eine Augenbraue hochhob. Denn C.J. Hopkins, ein US-amerikanischer, sehr erfolgreicher Broadway-Autor und gefeierter Linksintellektueller in alten Tagen, der wohnt seit langen Jahren in Berlin. Berlin. CJ Hopkins wurde schon vom Kammergericht in Berlin verurteilt letztinstanzlich für das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen, denn er hatte es gewagt, ein Hakenkreuz als Teil einer Darstellung auf seinem letzten Buchcover New Normal Reich zu verwenden. Darin war ein Hakenkreuz teilweise von einer sogenannten Atemschutzmaske verdeckt. Hopkins kritisiert immer wieder heftig die Beschränkung der Meinungsfreiheit auch in Deutschland und war zu Corona-Zeiten auch ein heftiger Kritiker dieser sogenannten Corona-Maßnahmen. Er wurde dann letztinstanzlich verurteilt. Dieses Urteil wurde von vielen Juristen stark kritisiert, weil er ja gerade nicht Zeichen der NS-Herrschaft irgendwie verharmlosend oder gar verherrlichend verwendete. Aber eben das, hat das Gericht festgestellt, habe er damit getan. Nun ist Hopkins wieder Opfer einer staatsterroristischen, muss man schon sagen, Durchsuchung des sogenannten Staatsschutzes, also des SS, der Berliner Polizei geworden. Drei Polizisten durchsuchten seine Wohnung wieder wegen dieses Buches. Und diesmal lautete der Vorwurf nicht, dass er verfassungsfeindliche Kennzeichen darauf verwendete, sondern das, was er darin geschrieben habe, das sei nun im Zusammenhang einer anderen Untersuchung Gegenstand von Ermittlungen und deswegen musste man seine elektronischen Geräte beschlagnahmen und Beweise sicherstellen. Das teilte Hopkins selber per Rundmail mit. Also wir sehen, das eskaliert immer weiter, Milena, und mitnichten wird offensichtlich die Justiz oder ihre Handlanger da irgendwie vernünftiger. Es scheint aus meiner Sicht so zu sein, das Regime schlägt immer härter um sich, je mehr ihm der Stuhl wegbricht.
Ja, und es wird auch immer offensichtlicher, wie hier nach Doppelstandards gewählt wird. Also ich meine, es ist völlig in Ordnung, die AfD eine Nazi-Partei zu bezeichnen. Alice Weidel kann man eine Nazi-Schlampe nennen, ja. Das fällt jetzt nicht unter die Gesetze des New Normal Reich, ja? Oder Trump als Hitler darstellen, gar kein Problem. Also Stern oder Spiegel haben ja ununterbrochen Hakenkreuze auf ihrem Titel, alles okay. Ja? Aber ein linker Autor, der die Regierung kritisiert, das geht natürlich gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob die US-Regierung sich auch hier einmischt, ein US-Bürger. Und die sind ja sehr interessiert, wie wir es gerade schon besprochen haben, an Europa. No. Was ich aber auch gelesen habe, dass der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, Besuch von der Staatsgewalt hatte. Ja. Ich zitiere ganz kurz. Vorgestern Nachmittag war eine Mitarbeiterin der Waffenbehörde mit drei Polizeibeamten in voller Einsatzuniform und Schutzwesten zu einer unangekündigten Kontrolle meines Waffenschranks bei mir zu Hause. Die letzte Kontrolle war erst vor einem Jahr, damals nur die Sachbearbeiterin der Waffenbehörde und einer ihrer Kollegen. Diese Kontrolle begann aber nun mit viermaligem Sturmklingeln und der hart vorgetragenen Ankündigung Polizei und nicht Waffenbehörde in unser Intercom. Danach kam das Einfordern der Kontrolle des Waffenschranks. Ja, das geht auch alles in die gleiche Richtung. Einschüchterung, also ich weiß nicht, mit was man das sonst vergleichen soll, außer mit der DDR und der Nazi-Zeit, also in Deutschland, ne? Ganz schwierig.
Ja, so ist es. Das geht immer mehr Menschen auf. Sobald man das allerdings tut, da kommen dann besagte Polizisten, durchsuchen dann deine Wohnung und nehmen die Computer mit, auf den du vielleicht getippt hast, dass du das irgendwie verglichen hast. Und zeitgleich erfahre ich, während wir das machen, bekommt Paul Ronsheimer, der Zeitschriftenverleger, einen Pressepreis für Pressefreiheit,
um Lord Helmchen
klar einzunorden, wie wir das alles zu bedenken.
An ihren Orden sollt ihr sie erkennen.
Aber das ist ja auch schon lange noch sagen. Das ist ja auch schon lange so. Also ich meine, Sarah Busetti mit ihrem Blinddarmvergleich oder Böhmermann, der Kritiker der ganzen Gender-Ideologie als Haufen Scheiße bezeichnet oder die Kinder zur Pandemie als Ratten der Pandemie.
Das von Böhmermann, genau. Ja.
Ja, also ich finde, das ist schon total deutlich. Aber auch hier stellt sich mir wirklich die Frage, ja, wo geht das hin? Weil ich in meinem Kollegenkreis habe ich gerade einen Fall von einem Kollegen, der bis seit 3 Jahren tauschen wir uns etwas intensiver aus. Er hat mich angeschrieben, weil er Autor ist und musste Texte ändern. Er durfte in einem Kinderbuch nicht schreiben, eine gottverlassene Insel wegen unserer muslimischen Mitbürger.
Ernsthaft?
Er durfte nicht, machst du Kinderhörspielgeschichten. Er durfte nicht sagen, der Kapitän durfte nicht sagen, alle Mann an Deck, weil es gibt auch Mädchen, die Piraten sind. Und solche Sachen kamen so über die ganzen Jahre, haben wir uns dann so angefreundet. Weil ich bin immer so eine Sammelstelle für solche Empörungen. Also das hat sich ja irgendwie rumgesprochen, dass ich da immer Witze drüber mache. Und darum, so sind wir jetzt, irgendwie sind wir in Kontakt gekommen. Und der ist jetzt tatsächlich wirklich, zu 100% ist der jetzt umgefallen. Der hat ein Buch geschrieben und seitdem ist er voll auf der anderen Seite. Und der kann mir einfach nicht erklären, warum er jetzt mit mal total andersrum tickt und mich beschimpft und die bösen Rechten alle und die, also der komplett die Seite gewechselt hat. Und ich stehe bei vielen Leuten wirklich fassungslos da, dass sie das alles so mitmachen. Also jetzt werden schon Autoren werden jetzt schon morgens abgeholt oder zumindest überfallen von der Polizei. Waffenschränke werden unter. Also ich frage mich wirklich, wie weit das gehen soll. Es gibt nicht wenig Leute, die sich tatsächlich wirklich, war ein bisschen auch aus Witzen, einen neuen Bademantel besorgt haben. Also mir macht das alles ganz schön Angst.
Ja, aber diese Leute wie dieser Drehbuchautor, die haben halt verstanden, was das Regime ihnen sagen möchte. Ja?
So ist es.
Und entweder du bist auf der richtigen Seite, dann geben wir dir auch Erfolg, Geld und alles, was du dir wünschst, kannst dir die Hypothek leisten für dein Häuschen. Wenn nicht, dann nicht.
Ist dieses Buch nicht sogar verboten? Ist das nicht, war das nicht so? Nee. Hatte ich nicht irgendwo gelesen, dass das Buch bei Amazon nicht mehr erhältlich ist?
Genau. Bei Amazon in das Deutschland, Österreich.
Genau, verboten ist da nichts. Also sie haben es einfach, Amazon bietet es nicht an in diesen Ländern, aus vorauseilendem Gehorsam, ist weltweit ansonsten erhältlich und wird da auch verkauft, aber trotz nicht vorhandenen gesetzlichen Verbotes, wie auch oder gerichtlichen, wird das bei Amazon nicht weiter vertrieben. Ja.
Gut, das ist ein bisschen so wie jetzt mit Ulf Poschardt, sein Buch Shitbürgertum, da gibt es ja auch Schwierigkeiten, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass ihm zugetragen wurde, dass er in manchen Buchhandlungen vor dem Kauf des Buches gewarnt wird. Und ich sage euch ganz...
Vielleicht zu Recht.
Ja. Bei Porsche gut möglich, ja. Porsche, wenn man dazu sagen muss, der immer wieder gerne betont, was für ein enger Freund er mit Boris Palmer doch ist.
Ja. Also ich habe das Buch gelesen, ich fand es ganz, ganz gut, obwohl man tatsächlich... Also da muss ich einen Duden nebenlegen, damit ich das komplett verstehe.
Aber alles ist klar, Zensur, Bücherzensur ist völlig normal inzwischen in Deutschland, auch in Bibliotheken.
Mir ging es selber so. Ich habe das Buch mal eben kurz Die Welt retten von Markus Fahlefeld gekauft.
Ja.
Das ist 2015, 2016 habe ich das gekauft. Und da hat der Buchhändler mir auch gesagt, das Buch kann ich Ihnen nicht empfehlen. Das ist eine rechte Literatur. Und ich habe dann gesagt, ich nehme es mit nach Hause, ich verbrenne es, wenn ich es gelesen habe, bei Ihnen vor der Buchhandlung.
Wollte ich gerade vorschlagen. Ich finde auch, also dieses, wir sollten mit dem Klein-Klein aufhören. Also dieses ganze Bücher verbieten und so, das ist, wenn schon, denn schon, the whole nine yards. Also schön einen Haufen auf und anzünden. Ist doch völlig in Ordnung. Solange da kein Koran dabei ist, geht das auch völlig folgenlos aus. Absolut. Fände ich nur richtig. Oh, wir kommen da auch hin. Wir kommen da auch hin. Vielleicht ja auch mit russischem Gas, denn um das Thema Wirtschaft abzuschließen, Alice Weidel hatte ja bei der Generaldebatte im Bundestag tatsächlich genau das wieder gefordert und die Bild regt sich wie aus Stichwort schön auf. Jetzt falle die Maske, schreibt die Bild. Die Maske ist runter. Weidel, eine AfD, will wieder Russengas kaufen. Alice Weidel hatte dort bei der Generaldebatte gesagt, dass das herrschende Regime Deutschland ja systematisch pleite mache und es eine Frage der ökonomischen Vernunft sei, die günstigste Energieform wieder zu kaufen. Und das sei nun mal Erdgas aus Russland. Ansonsten gab es keine Berichterstattung der Bild über die Äußerungen von Weidel und die Vorschläge, sondern es wurde wiedergegeben, was eben Friedrich Merz verkündete, wie es nun mit Deutschland, Zitat, wieder vorangehen solle. Und wenn man sich diese Posts anguckt, die Merz da abgeben, Melina, ich habe ja wirklich mittlerweile, das ist leicht zu beweisen, es tritt genau das Gegenteil immer von dem ein, was er ankündigt. Also wir müssen uns auf Übles vorbereiten.
Immer. Ich meine, wir müssen uns schon auf Übles vorbereiten, wenn ein Land inzwischen so weit ist, dass wenn man günstige Energie haben möchte für die deutsche Wirtschaft, dann handelt man gegen Deutschland.
Ja.
Ja, und ist ein Putin-Knecht und ein Putin-Spion. Das ist komplett absurd, aber es wird hier auch als normal verkauft, wie in den letzten 5 Jahren so vieles. Und das ist ja der neue heiße Scheiß. Das ist natürlich auch alles Propaganda. Man sieht es, weil sie machen es ja alle.
Ja. Ja,
Söder hat auch so eine relativ schlechte Schauspielleistung abgegeben, der Herr Staatsschauspieler, und hat mit größter Empörung und größtem Populismus die AfD angeklagt, die für Russland und bla bla und für Russland spioniert. Und Belege gibt es ja da nie. Ich meine, wenn man, es reicht inzwischen als Beleg, dass Weidel gesagt hat, sie hätten offene Kanäle. Also sie wollen sprechen miteinander, mit Russen, um Gottes Willen. Ja. Also nach dieser neuen Definition wären Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Angela Merkel alles Russlandspione gewesen. Die haben nämlich dann mit denen geredet, ja. Und Orban ist übrigens gestern zu Putin geflogen, der alte Knecht Rasputin. Ja, das ist, der ist jetzt, ob der nochmal wiederkommt. Aber wichtig, was ich ja häufig sage, wichtig ist, dass man die Propaganda erkennt. Ja? Also es erkennt man daran, dass sich alle diese auf diese Erzählungen eingeschossen haben. Und das ist die gleiche Nummer wie die Beschimpfung der Ungeimpften damals. Die Pandemie der Ungeimpften. Plötzlich war das da, ja. Und uns wurde dann von jedem und überall, der ein Interesse hatte, verwendet. Genau so ist das jetzt auch. Einfach weil diese Rechts-Rechts-Nazi-Nummer die Leute inzwischen eher zum Gähnen bringt. Das hat sich abgenutzt. Hm. Deswegen muss jetzt diese russische Geschichte her.
Ja, so ist es. Und dass es so koordiniert zufällig passiert, erscheint ja auch eher unwahrscheinlich. Eine Regel oder ein weiteres Ereignis, das diese Märzsche Regel auch untermauert oder nochmal beweist, ist ja das, was du vorhin schon angedeutet hast, mit der März-Äußerung bzw. die amerikanische Äußerung zur Märzschen Massenmigration. Das State Department hat am vergangenen Freitag auf X tatsächlich geschrieben, die Massenmigration ist ein Menschenrechtsproblem. Westliche Nationen haben unter Kriminalitätswellen, Terroranschlägen, sexuellen Übergriffen und der Vertreibung von Gemeinschaften gelitten. US-Beamte werden die Regierung dazu auffordern, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen und die Bürger vor den Gefahren der Massenmigration zu schützen. Die Beamten werden auch über die Maßnahmen berichten, mit denen Bürger bestraft werden, die sich gegen die anhaltende Massenmigration aussprechen. Und sie werden Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, die von Menschen mit Migrationshintergrund begangen werden. Das die Äußerung des amerikanischen Außenministeriums, die dann ergänzt wurde noch um viele Fallschilderungen, unter anderem aus Deutschland, von solchen Gewaltverbrechen durch sogenannte Migranten.
Hört sich nach dem nächsten D-Day an irgendwie.
Irgendwie schon. Friedrich Merz, so schreibt der Deutschlandfunk allerdings, hat darauf sofort mit einer Erklärung reagiert. Und die lese ich auch im Original vor. Deutschland sei seit dem Regierungswechsel auf dem richtigen Weg, sagte der CDU-Vorsitzende. Da brauche es keine Ermahnung von außen. Die Migrationspolitik sei die Sache der Bundesregierung und die entscheide, so wie sie es für richtig halte. Merz fügt hinzu, zudem werde derzeit eine neue gemeinsame europäische Asyl- und Einwanderungspolitik formuliert. Auch das werde man aus eigener Kraft schaffen. Die US-Regierung hatte zuvor ihre Diplomaten angewiesen, eben für strengere Regeln zu werben, schreibt der Deutschlandfunk. Also ja, alles gut aus Merzscher Sicht. Eher D-Day aus amerikanischer, könnte man sagen, Melina.
Wenn man die Erklärung des US-Außenministeriums liest, dann hat man wirklich den Eindruck, die Schiffe stehen schon in der Normandie. Ja? So nach dem Motto, wir greifen ein, wir retten euch. Genau so klingt das. Ja, also schon auch eine erstaunliche Wolte, finde ich, von den USA. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was sie dann machen wollen. Ja, also was wollen sie tun? Wollen sie sich an die Grenzen stellen? Das wird schwer möglich sein. Und da werden die US-Botschafter ein bisschen randalieren in Berlin und in anderen Ländern. Aber ja.
Naja, aber ich finde es schon schön, dass ein bisschen die Zustände so ein bisschen nach außen getragen werden und man zumindest das Gefühl bekommt, dass man hier, auch wenn man sich zum Nazi machen lässt und beschimpfen lassen muss, dass man auch nicht alleine ist, dass also, wenn man die Migrationspolitik kritisiert. Denn ich meine, das hat man an allen Ecken. Und ich war froh über diese Nachricht. Ich habe mich A gewundert darüber, dass in Deutschland ja wirklich nichts ausgelassen wird, um Trump zu beleidigen, seine Politik zu verunglimpfen und seine, also der wird ja kritisiert von vorne bis hinten, von oben bis unten, sobald er morgens aufsteht. Und jetzt sagt der mal einmal was und äußert sich und dann wird gesagt, wir verbieten uns eine Einmischung. Die würden doch am liebsten den persönlich aus dem Weißen Haus rausholen. Also das...
Ja, klar, gut. Trump ist natürlich der Hitler des Westens, Putin ist der Hitler des Ostens, das ist vollkommen klar. Und das trägt jetzt nicht unbedingt zu seiner Beliebtheit bei. Kurz nachdem die Amerikaner das sagten und dann noch während vermutlich Friedrich Merz seine Replik formulierte, da schließen sich in Europa auch Ereignisse an, die das einmal mehr untermauerten. Und es liest sich tatsächlich wie eine Horrorliste. Die Bild berichtet unter anderem, es war der blanke Horror, den eine junge Frau von 18 Jahren nach Angaben der Polizei in einem Park von Rom erlebte. In einem Auto hatte sie sich mit ihrem Freund, 24 Jahre alt, zurückgezogen. Plötzlich wurde der Wagen von einer Gruppe Migranten umstellt. Die Männer schlugen die Scheibe ein, zogen die Frau heraus und vergewaltigten sie. Ihr Freund wurde von den Tätern festgehalten, musste es mit ansehen. Die Polizei nahm anschließend drei Verdächtige fest. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Es soll sich um Nordafrikaner handeln. Laut Medienberichten zwei Marokkaner und ein Tunesier. Nach dieser Gruppenvergewaltigung, schreibt die Welt, fordert nun der Vizepremier von Italien, Salvini, die chemische Kastration der Täter. Auch in Wien-Florisdorf gab es Gewaltexzesse. Apollo berichtet, dort gerieten zwei syrische Jugendbanden aneinander und attackierten sich gegenseitig mit Messern. Zwei junge Männer wurden verletzt, 7 Verdächtige wurden festgenommen. Und zu Silvester, da fürchtet in Deutschland die Polizei, dass ihre Kräfte nicht reichen werden, um das an Gewaltexzess abzufangen, was sie erwarten. Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor einer herausfordernden Silvesternacht, schreibt die Welt. Zu wenig Einsatzkräfte, Gewaltbereitschaft und immer gefährlichere Sprengkörper sorgten bei den Planungen für Kopfzerbrechen. Der GdP-Chef fordert mehr Verbote und Schutzzonen und klare Signale der Innenminister. Gary, das dürften wahrscheinlich wieder Verbotszonen einfach für Vergewaltigung sein oder ähnlich wirksame Mittel, die man da fordert. Aber der Exzess ist absehbar und das Versagen auch, oder?
Ja, natürlich. Das ist übrigens genau wie das Angrillen und die Zeckensache und die Renten, die jedes Jahr wieder auf den Tisch kommen. 2015 habe ich schon geschrieben, wo das begonnen hat. Da haben sich die Frauen ja noch rausgetraut in Köln. Da wurde das ja auch unter den Tisch gekehrt. Und ich habe es damals gesagt, wie soll man das nennen? Man darf es ja nicht sagen, um nicht da Gutmensch vergewaltigt zu werden in der rechten Ecke. Muss man sich was Neues einfallen lassen. Silvester könnten wir umbenennen, multikulturelle Jahresendbereicherung oder flüchtlingsbetreutes Böllern mit Angrapschen oder Silvesterfest der Kulturen mit Erektionsfolklore. Schön ist auch multiethnischer Jahrestag, Endzeitwechsel mit Zwangsaustausch von Körperflüssigkeiten und anderem Eigentum.
Aber Erektionsfolklore funktioniert ja auch auf beiden Ebenen. Da kannst du gleich an mikrobielle Folklore denken. Das ist ganz eklig.
Ja, also was ich schlimm finde, jetzt die Frauen trauen sich ja nun Silvester ja gar nicht mehr raus. Das Problem sind wir ja los. Wird keiner mehr vergewaltigt, weil die alle zu Hause bleiben. Dafür werden die Böller jetzt gefährlicher. Und was machen die? Sie verbieten die Böller.
Ja. Das wollen sie.
Ja.
Das ist ja lange schon der Plan, da hast du recht. Also das ist ja wie Angrillen und so. Also Böllerverbot ist ja wegen CO2 und Lärm und männlich und so. Also ich glaube, die Welt ist halb gerettet, wenn Deutschland endlich Böller verbietet.
Aber das Lustige in diesem Weltartikel, ja, ich habe ihn mir ja ganz durchgelesen, da kann man schon auf den Gedanken kommen, dass diese Banden, diese randalierenden Banden an Silvester aus weißen, alten, toxischen Männern bestehen. weil nirgendwo steht was anderes. Also es steht nicht, dass es toxische alte Männer sind, aber es ist nicht ein einziger Hinweis, um wen es sich eventuell dort handeln könnte, der dort randaliert. Ja,
ja, weil sonst wäre auch Frau Jajali wieder auf den Messerhufe aufmerksam.
Genau.
Stimmt.
Oder der australische Tourist. Dieser australische Tourist, der hier reihenweise Böllerverbote umgeht, Messerverbote ignoriert und Frauen angrapscht.
Also ich habe ich musste für meine Tochter vorgestern einen Mutti-Zettel ausdrucken. Wisst ihr, was ein Mutti-Zettel ist?
Ja, das ist ein ostdeutscher Begriff. Aber ich erkläre es mir bitte.
Ich wusste das gar nicht. Ein Mutti-Zettel, den kriegt meine Tochter mit, wenn sie ins Kino geht und die Kinovorstellung geht länger als bis 10 Uhr. Dann hat sie zur Sicherheit einen Mutti-Zettel mit, wo drauf steht, dass sie in Begleitung eines Erwachsenen ist und dass sie dass Mutti ihr erlaubt hat, dahin zu gehen.
Mhm.
So, ich wusste das nicht. Du musst doch den Mutti-Zettel ausdrucken, sag ich. Was? Gibt's etwas, was du mir sagen musst? Und dann hat sie mir das erklärt. Und dann der erste Gedanke, den ich hatte, ich böser rechter Nazi, war: Haben denn die minderjährigen Talahons auf dem Jungfernstieg, die da die halbe Nacht rumhängen und Drogen vertackern, haben die auch so einen Mutti-Zettel?
Ja. Ja, ja, die haben das. Die haben das alle dabei. Ich habe das mal kontrolliert. Die haben das alle dabei. So einen ganzen Stapel. Die haben so einen Abrissblock. Und der ist tatsächlich arabisch und deutsch beschrieben. Das ist tatsächlich so. Das hat alles seine Richtigkeit.
Ah, ja. Hier ja, sehr weiter. Schön.
Ja. Aber auf dem Level findet es in Deutschland ja mittlerweile statt. Ihr habt es vielleicht bei Reitschuster oder an anderer Stelle gelesen. Tatsächlich ist das, ist reines Slapstick mittlerweile. Es gibt mittlerweile einen mobilen Merkel-Poller, der an zumindest einem Weihnachtsmarkt in Deutschland tatsächlich mehrfach täglich von einem anwesenden THW-Team aufgesetzt und wieder entfernt wird, weil dieser Poller genau auf einer Straßenbahnschiene steht. Und um zu verhindern.
Alle 10 Minuten wird der dann weggetan? Oder?
Richtig.
Ja, das ist irgendwie ausgerechnet mehrere tausend Mal. Ne?
Ja, ja. Ein 350 Kilo schwerer Eisenpoller wird tatsächlich mit Hebegerät und mehreren Menschen in THW-Uniform pausenlos hin und her geschoben, damit also Anis Amris Wiedergänger keine Straßenbahn kapert und mit der Straßenbahn in die Menschenmenge rauscht. Oder halt dann über die Straßenbahn schien. Ja, man kann wirklich nur noch lachen über diesen ganzen Wahnsinn. Also das ist kein Witz, nachzulesen, unter anderem bei Reitschuster, der ein schönes Foto dazu hat, wie diese ja nicht sehr glücklich gluckenden THW-Mitarbeiter dieses Teil der Position. Ja. Das ist Deutschland.
Das ist aber mein Problem ist tatsächlich damit, ich muss mal ein bisschen sentimental werden, wenn du eigentlich nur witzig, lustig sein willst und du willst auf die Bühne gehen und du merkst, dass langsam aber sicher um dich herum irgendwie die ganze Politik und die ganzen guten Werte und das ganze Land und die ganze Gesellschaft alles zu einem keifenden, gespaltenen Witz wird. Also mir macht das sehr viel Sorge. Eigentlich, wenn man sich da hinsetzt und wieder Witze schreibt, steigt auch gleichzeitig dieses Sorgepegel.
Ehrlich? Also ich finde es ehrlich gesagt genau den richtigen Weg. Und ich glaube auch, die mächtigste Waffe, um diese andere Seite zu kriegen. Weil was die ja nicht können, du hast ja vorhin Böhmermann genannt. Ich weiß nicht, korrigier mich bitte, du bist aus dem Gewerbe. Ich finde nichts, aber auch gar nichts komisch, was die machen. Also das, was komisch sein soll. Ich persönlich kann nicht über Dogmen lachen und über irgendeine Radikalität. Witzig können sehr wohl andere Dinge sein, die nicht meiner Ideologie entsprechen oder meinen Überzeugungen. Und ich sehe halt bei diesen ganzen Totalitären nichts Lustiges. Denen fehlt vollkommen die Fähigkeit, sich selbst hochzunehmen. Die sind bierernst in allem, was sie da treiben. Selbst wenn sie besonders locker, gerade dann, wenn sie besonders locker und komisch sein wollen, dann ist es ungewollt komisch. Und über die zu lachen, finde ich das Effektivste. Und das war ja immer das, was gut funktioniert hat.
Ja, verstehe mich auch nicht falsch. Also es ist auch nicht so, dass ich nicht meine, dass man das nicht tun soll. Aber es ist dadurch, dass man sich damit immer mehr beschäftigt. Weißt du, ich komme aus einer Zeit und ich bin auch eine Figur gewesen, die fast gar nichts über Politik und über die Gesellschaft war. Wir haben einfach Witze gemacht, die einfach auch relativ flach waren. Sieh mal, so Pips Asmussen, weißt du? Also wir haben einfach Witze gemacht. Und jetzt hat aber jeder Witz so ein Gewicht und es hat alles so eine Schwere. Es fehlt dem Ganzen, der ganzen Gesellschaft, es fehlt allem die Leichtigkeit. Und
mach es wie Oma. Da kommt die Leichtigkeit zurück, Junge.
Macht er ja vielleicht schon. Macht er vielleicht schon und trotzdem ist es dann
wieder. Also es ist tatsächlich wirklich, ich finde die Welt, in der wir leben oder vor allem die sie versuchen zu gestalten und Moment, ich möchte mal sagen, wir haben noch nicht gewonnen. Es wird ja immer, wenn ich das höre in letzter Zeit, ich kann das nicht mehr hören, ja, das kippt jetzt langsam und langsam, du merkst, die lassen sich das nicht nehmen.
Ja.
Und die Welt, die diese Menschen gestalten, ich habe neulich zusammengesessen mit zwei jungen Frauen, die nicht wollten, dass ich an einem Ort in Osnabrück auftrete, die haben versucht, mich da rauszuschmeißen und das waren zwei junge Mädchen, die waren...
Weswegen?
Die wollten mich einfach kennenzulernen, die wollten, ich habe drei Stufen von Witzen. Die harmlose Stufe ist, was ist braun und fliegt durchs Kinderzimmer, die Toffifee. Die nächste Stufe ist, warum spielen die Afghanen keinen Schach, weil man da die Dame nur einmal schlagen kann. Und die nächste Stufe ist, wer hat die meisten Flüchtlinge aufgenommen, das Mittelmeer. Und das hat die veranlasst, dann den Saal zu verlassen und dafür zu sorgen, versuchen zu sorgen, dass ich da nicht mehr auftrete. Und der Chef dieses Ladens hat dann gesagt, setz dich doch mit denen zusammen, weil es ist ein Vereinshaus. Es ist ein Vereinshaus, dieses Ding. Die sind in diesem Sportverein. Und deshalb haben die gesagt, das ist unser Safe Space, wir möchten deine bösen Witze nicht hören. Und
so.
Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe mit denen dann gesprochen und ich hatte dem Chef gesagt, ich möchte solche Gespräche eigentlich gar nicht mehr führen. Und er hat mich dann aber darum gebeten und ich habe es dann gemacht. Und da wurde mir wieder klar, wie eiskalt diese Leute sind. Das waren junge Mädchen, die ganzen Laptops waren zugeklebt mit Hitler, nein, danke und Nazi, fuck und so. Also die waren richtig so dieses Klischee. Aber das Schlimme ist, da sitzt ein 60-jähriger Entertainer, der sein Leben lang Witze gemacht hat über alles und jeden. Der sitzt jetzt da vor so einem Tribunal und die Blicke waren so eiskalt. Also es hat mich wirklich schockiert. Wir haben kein Problem damit, dass du irgendwo auftrittst. Nur nicht hier. Mhm. Und ich war wirklich schockiert, wie hart und kalt diese Welt ist, die gestalten wollen. Und dieser Gedanke, der schwingt halt tatsächlich bei mir immer mit. Ich bin stolz darauf, diese Witze zu machen und auch versuchen, dass ich also den Leuten mit Humor den Spiegel vorzeige. aber es schwingt immer Verzweiflung.
Ja, verständlich, finde ich. Aber trotzdem, und vielleicht gibt das ja einen irgendwie optimistischen Twist am Ende, bin ich überzeugt, dass gerade diese von dir da ja berichteten Abtruppen des Totalitarismus, also diese vollkommen verbohrten, das ist ja die neue SA, die da so durch die Gegend rennt, die werden sich selbst komplett demontieren. Da schreibt die BZ jetzt gerade, als wenn wir es bestellt hätten für dieses Beispiel, dass in Kleinmachnow, das ist ein Vorort von Berlin, da wohnt unter anderem Bushido, hatte da seine Villa, neben eben also arabisch-muslimischen Gewaltmigranten, die es irgendwie raufgeschafft haben, sind auch die sie da hingebracht haben, üblicherweise in Kleinmachnow. Da ist nämlich alles so hingezogen aus dem Berliner Edelrandbezirk Zehlendorf, was sich so die letzten Jahrzehnte Häuser gekauft hat im Umland. Ganz edle Ecke, so zwischen Berlin und Potsdam. Und da steht auch ein kleines Kino. Das steht da schon lange, das gab es auch schon zu Ostzeiten. Und jetzt ist das ein Hochamt Boko Harams, was da drinnen gefeiert wird. Die neuen Kammerspiele heißt das Ding. Und offensichtlich wurde in diese neuen Kammerspiele eingebrochen und die Kasse geklaut. Eigentlich ein trauriger Vorgang, wenn sowas passiert. Aber der Besitzer macht daraus eine Posse, die genau das zeigt, was du gerade erzählt hast, K-Ray, und eigentlich alles ad absurdum führt. Er reagiert mit einem offenen Brief, den er in die Eingangstür hängt. Offener Brief an den Einbrecher, der dann damit beginnt: Aufgrund der massiven Zerstörung, die eine Menge physische Kraft benötigen, wagen wir uns auf das Gendern zu verzichten, weil der Einbrecher wahrscheinlich ein Mann sein muss. Und dann folgt ein Brief, lieber unbekannter nächtlicher Besucher, in dem erklärt wird, was für ein wichtiges Demokratiezentrum diese Kammerspiele sind. Und er wird am Ende eingeladen, mit Datum und Uhrzeit zu, Zitat, unserem Demokratieabend zu kommen. Dort könne er viele gute Menschen sehen, die sich für die Kultur einsetzen, um dann zu lernen, dass der Einbruch uns getroffen hat. Er schließt dann mit ernsten, aber weiterhin hoffnungsvollen Grüßen.
Der Einbrecher im Safe Space. Ja. So stellt es sich. Komm zu uns. Das ist ja wirklich, das ist so weltfremd alles. Wahnsinn. Ja,
so ist es. Aber so sind die. Und nach Fest kommt ab und lasst das vielleicht das Hoffnungsvolle sein. Bis dahin kann ich euch nur zurufen, was ich schon so lange rufen muss, ihr Lieben. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das heitere Gespräch, Kay Ray und Milena Preradovic. Das war Nummer 218 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende. Und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.